Service Insights, der Podcast der Service Lobby.
Eine neue Folge unseres Service Lobby Podcasts. Heute möchte ich über das Thema Weiterbildung im Service sprechen und darüber, wie man es hinbekommt, ein gutes Service-Team zu schaffen und auch stets fortwährend und kontinuierlich aufzuschlauen. Dafür habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, und zwar den Herrn Peter Schönle. Peter Schönle ist seit Jahren als Trainer und Berater im Service unterwegs. Und vielleicht möchtest du an dieser Stelle kurz erklären, warum du dich damit so gut auskennst.
Ja, gerne. Guten Morgen. Ich denke, wichtig ist, dass ich 30 Jahre im Maschinenbau unterwegs bin, davon viele Jahre als Serviceleiter in der Praxis, habe mich dann mit dem Thema Arbeits- und Organisationspsychologie beschäftigt und durfte die letzten 5 Jahre Geschäftsführer einer Firma sein, die sich mit der Aus- und Weiterbildung von Servicemitarbeitern beschäftigt hat. Und mein tägliches Geschäft sind Service-Teams und die Qualifizierung.
Wenn wir über das Thema Weiterbildung sprechen, müssen wir auch über Kompetenzen im Service und in meinem Service-Team sprechen. Wollen wir vielleicht damit anfangen, dass du mal genau erklärst, worüber wir überhaupt sprechen, wenn wir von Kompetenzen reden?
Was ich immer mehr merke, die Leute denken bei Kompetenz zu sehr an Fachkompetenz. Und das ist eine Grundvoraussetzung. Aber wenn ich im Serviceumfeld Menschen in ihren Rollen wirklich stärken will, dann gehören noch die Methodenkompetenz, die Sozialkompetenz und auch die Selbstkompetenz dazu. Das sind Begrifflichkeiten, die manchmal ein bisschen sperrig sind, aber auf jeden Fall wichtig sind. Und das, die Summe dieser Kompetenzen nennt sich die berufliche Handlungskompetenz, so zumindest die Literatur.
Wenn ich mich also mit einer Weiterbildungsstrategie dann beschäftigen möchte und diese Kompetenzen ausbilden möchte, worauf muss ich denn da als allererstes achten?
Also top-down würde ich anfangen erstmal, was sind die übergeordneten Ziele für meinen Servicebereich? Dann, welche Tätigkeiten fallen dazu oder darunter? Und dann runtergebrochen, ja, welche Personen sind da tätig? Und es gibt Firmen, die definieren dann quasi Rollen, Tätigkeiten im Service. Ich kenne eine Firma, die haben 16 Rollen definiert und hinter jeder Rolle dann definiert, wie dieses Setup an diesen genannten Kompetenzen aussehen sollte. Das ist schon eher Extraklasse. Ich kenne nur wenige, die das in der Detaillierung haben. Also Grundvoraussetzung wäre Tätigkeiten abgleichen und überlegen, welche Menschen sind da eigentlich am täglichen Tun und dann runterbrechen, was brauchen die an Kompetenzen.
Das heißt, das ist dann sehr individuell auf den Mitarbeiter ausgelegt.
Nee, das wäre erstmal auf ein Team. Also man könnte sagen, das Ersatzteilteam. Welches Setup an Kompetenzen braucht das Ersatzteilteam? Also was braucht es an Fachwissen? Welche Methoden setzen die ein, eben der Zusammenarbeit mit dem Kunden? Welche Sozialkompetenz braucht heute ein Ersatzteilteam? Früher hätte man gesagt, ja, das reicht, wenn der den Artikel dem Kunden rüberwirft und sagt, es kostet so und so viel. Und die Lieferzeit, ja, heute kommt natürlich Preisverhandlungen oder eine Argumentation, warum es gerade beim OEM richtig ist zu kaufen. Also da kommt dann auch Sozialkompetenz, also quasi eine geschliffene Sprache mit dazu, was leider in der Realität doch wenig ausgeprägt ist.
Dabei ist es natürlich auch so, dass es die unterschiedlichen Kompetenzen gibt und dazu gehörig natürlich auch unterschiedliche Arten und Maßnahmen, wie ich weiterbilden kann. Was ist denn da weit verbreitet im Feld und wie kann man das angehen?
Ja, also klassisch gibt es natürlich die Fachtrainings, die passieren meistens in den Firmen durch eigene Mitarbeiter. Da gibt es teilweise eine eigene Academy und einen Lehrplan für die Produkte. Wenn es dann um Methoden geht, da kann es natürlich ein IT-Anbieter sein, wenn es um IT-Tools geht. Oder es gibt auch heute im Serviceumfeld methodische Fehlersuche, ist ein wichtiges Thema an der Hotline, damit jemand mit dem Kunden möglichst schnell eine Fehleranalyse macht. Das wäre eine Methodenschulung, da gibt es Anbieter, da gibt es Seminare. Generell, was alles Richtung Sozialkompetenz geht, gibt es einen sehr großen Weiterbildungsmarkt mit Anbietern, die viel in Präsenz machen, aber auch durch Corona jetzt entdeckt haben, hoppla, da geht auch vieles online. Ja? Also synchron, asynchron, also das heißt, ich habe einen Trainer, der macht synchron mit einer Gruppe was oder asynchron. Ich habe jemanden, der selber einen Content quasi konsumiert. Da ist manchmal die Frage des wirklichen Lerntransfers. Ja? Wichtig ist, gucken, was braucht die Gruppe, was ist ein gutes Setup und eigentlich bräuchte es einen Lehrpfad, weil einmal ist keinmal, heißt so schön in der Aus- und Weiterbildung, manchmal bleibt halt dann leider wenig hängen.
Gibt es nicht auch ein Problem damit, dass man dann derjenige ist, der Leute ins Training schickt, dass es halt oft auch so ist, dass die Leute zwar relativ glücklich sind mit der Schulung und auch einen schönen Tag gehabt haben oder auch ein paar schönere mehrere Tage, aber letzten Endes hat man sich halt einfach gefreut, dass da einen Tag frei hatte und gut gegessen hat bei der Schulung und mal rauskam aus dem Alltag. Wie geht man da um, dass man da nachfasst und auch kontrolliert, ob die Schulung auch tatsächlich was bewirkt hat?
Naja, das gibt auch Schrecken. Also in meiner Tätigkeit mit dieser Außenweiterbildungsfirma hatte ich das Gefühl, dass 50% der Personen, die im Training kamen, sich nicht gefreut haben, sondern manchmal sich strafversetzt gefühlt haben. Also total irre. Ein Techniker, den man eigentlich ein Angebot machen wollte, seine Skills zu schärfen oder zu stärken, sagt, hey, ich mache den Job seit 30 Jahren, jetzt setzen mich da in ein Training rein, ich möchte eigentlich lieber draußen beim Kunden unterwegs sein. Also es ist ganz wichtig, dass vermittelt wird, es geht um Stärkung und nicht um irgendwie nachsitzen, weil jemand seinen Job nicht richtig macht. Also ich würde sagen, viele würden sich die Finger nach ablegen, ein schönes Training zu besuchen. Aber es wird zu wenig im Vorfeld quasi vorbereitet, auch die Leute involviert. Was ist denn euch wichtig bei der Weiterbildung? Also Vorbereitung und Nachbereitung ist das A und O bei Weiterbildungsmaßnahmen. Und das kommt nach meiner Beobachtung leider viel zu kurz. Da wird irgendjemand entsandt, montags im Training und die Hälfte der Leute weiß gar nicht, um was es geht.
Okay, das ist natürlich ein Problem, wenn die Leute, die an der Schulung teilnehmen, selber nicht wirklich investiert und geistig darin involviert sind. Das heißt, wir brauchen da die notwendigen Kommunikationsmaßnahmen schon im Vorhinein. Aber ich wollte nochmal darauf hinaus, wie ich jetzt dafür sorgen kann, dass meine Schulung auch von Erfolg gekrönt ist und letztendlich auch Früchte trägt.
Also ich bin da ein bisschen naiv. Ich würde im Vorfeld eigentlich mit den Beteiligten reden und sagen, um was geht's eigentlich und wie können wir gemeinsam hier weiterkommen? Also wo muss ich als Chef an den Rahmenbedingungen arbeiten? Wo kannst du Mitarbeiter dich noch anders einbringen? Was brauchst du dazu? Also so eine Vorklärung, dann am besten wie so ein Team, was definiert, was sind die Maßnahmen? Dann eine Sollbestimmung, Istbestimmung, Abgleich vor dem Training und dann eigentlich eine Nachbetrachtung. Und da bitte nicht das Happy Sheet, was in vielen Trainings genutzt wird. Also Happy Sheet heißt, wie gut hat dir das Essen, der Raum und der Trainer gefallen? Weil das ist oft völlig überbewertet. Wenn die Stimmung gut ist, gibt es da tolle Punktzahlen. Aber ob es mir wirklich was für meinen Alltag gebracht hat, das ist meine Lieblingsfrage. Wenn ich irgendwie jemand was mache, sage, und wie viel hat die Maßnahme? Mist, jetzt läuft mein Drucker los. Den habe ich vor einer halben Stunde gestartet. Wir haben 3:48 abgeschickt, den Druck. Jetzt läuft er jetzt gerade los. Es ist mit der IT manchmal zu Mäusemelken. Ich brauche da mal eine Schulung.
Ja, entweder du oder vielleicht auch dein Drucker. So in die Richtung, wie verhalte ich mich als Drucker während einer Podcast-Aufnahme? es ist, glaube ich, jetzt nicht so schlimm. Entweder ich kann es rausschneiden oder wir haben halt so ein paar Outtakes drin. Mach einfach an dem Punkt weiter.
Jetzt muss ich den Faden finden. Also nochmal auf das Thema Happy Sheet. Ich würde dann einen ganz anderen Prozess aufsetzen mit der Betrachtung, hat das Training was gebracht? Also Happy Sheet sagt aus, wie toll war das Training mit der Mannschaft, die Stimmung, das Hotel, das Essen, aber nicht, hat es mich wirklich persönlich weitergebracht. Und da würde ich mir so ein Stück weit wünschen, eine Selbsteinschätzung vielleicht vor einem Training und im Nachgang zu sagen, an welchen Stellen hat es mich weitergebracht und wo würde ich mir sogar noch mehr wünschen. Also so ein bisschen statt Push, jemanden irgendwo mit Wissen zuzuballern, eher Richtung Pull, wo die Person merkt, hoppla, wow, Fragetechnik, das ist ja total cool im Service, da kann ich den Kunden an die Hand nehmen, das bringt mich weiter. Und also damit eine gewisse Cleverness, Einbinden der Beteilnehmenden, auch die eine Firma, wo ich vorher genannt habe mit den 16 Rollen, also die haben ein extrem gutes Setup. Da arbeitet die Personalentwicklung, die Academy und der Fachbereich zusammen und überlegt sich kreativ, wem kann was wie vermittelt werden, mit Spaß, mit Nachhaltigkeit. Also da ist ein Stück weit Knopfhoff gewagt für einen guten Ressourceneinsatz. Bei manchen Leuten würde ich ja sagen, so wie ihr das plant, vergesst, das Geld könnt ihr gerade so gut gemeinsam essen gehen, da bleibt nichts hängen.
Und dann vielleicht nochmal auf den Nachgang abzielend, wie kann ich denn jetzt genau evaluieren und im Nachhinein feststellen, ob diese Schulung jetzt sinnvoll war oder eben nicht?
Ja, also ich sage mal, konkret in Aufgaben rein. Also Umgang mit schwierigen Kunden. Ja, wie ging es dir denn vorher im Umgang mit schwierigen Kunden? Bist du da an Grenzen gestoßen? Nach dem Training, was hat sich für dich verändert? Also fühlst du dich im Umgang mit dem Kunden sicherer? Also so im Prinzip den Transfer zu messen ist schwierig. Da gibt es jetzt auch Methoden aus USA, die da langsam reinkommen. Halte ich manchmal aber wirklich dann wiederum für mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ich wäre nur alleine schon froh, wenn in dem Prozess Klärung des Bedarfs, Klärung der Maßnahmen, Durchführung der Maßnahme und danach die Reflexion. Das Wichtigste ist eigentlich nur, wenn der Teamleiter, Abteilungsleiter die Leute fragt, du Karl-Heinz, wie war denn das für dich? Hat es dir was gebracht? Was fehlt dir noch? Weil das ist das Erschreckende. Da gehen Leute ins Training, gucken mal aufs Happy Sheet, oh, die Bewertung war gut, der Dienstleister hat einen guten Job gemacht, aber das Nachfolgegespräch, hat's dir was gebracht? Und das klingt so seicht, aber wenn man das gut macht, mal unter vier Augen, da kommt mehr raus, als man denkt. Also dieses Nachhalten, wie so oft, ja, das ist extrem wichtig.
Was würdest du denn sagen, wie das jetzt in der Branche aussieht? Wie ist das bei den Unternehmen so? Wie groß ist der Anteil der Leute, die da schon eine richtig gute Weiterbildungsstrategie haben, so wie du es auch von dem einen Beispiel erzählt hast? Und wie viele müssten da eigentlich nochmal nachfassen?
Also ich bin normalerweise ein Mensch, der aufs halb volle Glas guckt. In dem Fall würde ich aufs halb leere gucken. Ich komme viel, viel rum, hatte die letzten Jahre ganz viel Kontakt mit Unternehmen und die Anzahl an derer, die das systematisch machen, die würde ich mal auf 10 bis 20% schätzen. Und maximal 50% sind überhaupt an dem Thema dran, über die Fachkompetenz. Also wichtig immer, Fachkompetenz wird eigentlich im Regelfall gut trainiert, weil ohne das hast du im Service keine Chance. Also das wird im Regelfall gut und auch teilweise sehr hochwertig mit eigener Academy trainiert. Aber wenn es darüber hinausgeht, in den Rollen die Teams zu stärken, dann wird es sehr, sehr dünn. Also so Kommunikationstraining, was eigentlich fast jeder mal bräuchte, würde ich sagen, locker unter 50%, Tendenz eher noch niedriger. Also für mich erschreckend, wie wenig da zur Stärkung in den Rollen getan wird. Aber das ist meine subjektive Wahrnehmung.
Gut, das ist ja dann schon mal was, wo man sich ein bisschen abheben kann als Serviceabteilung von anderen, wenn man da ein gutes Konzept hat und es auch sinnvoll ausgearbeitet hat mit, wie wir es angesprochen haben, mit Vor- und Nacharbeitung und auch einem kontinuierlichen Konzept. Gerade so Kommunikationstrainings sind ja auch was man eigentlich ja auch regelmäßig machen kann, wenn man engen Kundenkontakt hat.
Also auch da kenne ich wieder Beispiele. Es gibt Unternehmen, die packen das schon in die Azubi-Ausbildung mit rein. So Grundlagen der Kommunikation und Grundlagen des Service packen die in die Ausbildung schon mit rein. Und wenn die Leute dann in dem Unternehmen weiterlaufen und dann zum Beispiel Servicetechniker werden, dann gibt es einen Onboarding-Prozess, in dem nochmal diese Methoden und Sozialkompetenz-Skills trainiert werden. Und dann gibt es quasi wie Next Level, so nach ein paar Jahren nochmal ein Refresher, um nochmal drauf zu gucken, was ist hängen geblieben, hat sich auch was verändert. Also eine Mehrstufigkeit. Jährlich wäre schon ein bisschen fast ein bisschen viel, aber so immer wieder hingucken und nachlegen. Und da ist auch wiederum Kreativität gefragt. Es muss nicht immer das gebuchte externe Training sein. Das kann auch Shadowing intern in der Firma sein. Es gibt einfach Leute, die sind in manchen Themen weiter. Ich habe jetzt eine Firma, die haben einen internen Moderator, Trainer, quasi in Part-Time im Team drin. Der ist Vertrauensmann, Begleiter für das Team und es kommt extrem gut an und ist halt dann immer, immer wieder dran, wenn auch der Bedarf gerade da ist.
In dem Zusammenhang muss man sich natürlich auch fragen, was so ein Servicetechniker überhaupt können muss. Was sind denn aus deiner Sicht so die Bereiche, wo die Unternehmen mal mehr darüber nachdenken könnten, vielleicht auch in diesem Bereich mal zu schulen, neben der fachlichen Kompetenz?
Also der klassische Feldtechniker, der Begriff ist furchtbar, aber so der Techniker, der ins Feld rausgeht, der draußen beim Kunden im Prinzip eine Maschineninspektion, eine Wartung, eine Reparatur ausübt, der muss das Produkt kennen. Keine Frage, der muss das Produkt kennen. Dann muss er aber eben auch dieser Repräsentant des Unternehmens sein, also so beim Auftreten, da gehört so ein Stück weit, erster Eindruck zählt. Da muss man also auch jemand ein bisschen beibringen, wie sagt man Grüß Gott und Ade, würde man im Schwäbischen sagen, bis hin auch den Kunden mit reinzubeziehen. Das heißt, ein Erstgespräch, nochmal eine Bedarfsklärung, dann vielleicht entlang des Einsatzes dem Kunden auch aufzuzeigen, was ist da passiert, ein Abschlussgespräch. Dann kommt heute ein Stück weit Verkaufstaktik dazu. Das heißt, ein Techniker, der was gesehen hat, sollte dann sagen, ist Ihnen aufgefallen an der Maschine, an der Stelle, da quietscht so ein bisschen. Das ist alles noch unkritisch, aber ich habe kein so richtig gutes Gefühl. Was ist, wenn ein Techniker, der beim Kunden angesehen ist, sagt, ich habe kein gutes Gefühl? Normalerweise waren dem seine Ohren lang und sagt, ja, was sollte man denn tun? Ja, da gibt es bei uns so ein Update-Kit und so weiter und zack, habe ich das Ding, wenn ich es gut gemacht habe, verkauft. Aber das heißt, ich muss so ein bisschen Fragetechnik, Argumentationstechnik hinkriegen, Es kann auch manchmal nicht so gut laufen, wenn der Kunde ist aufgebracht, dann muss ich Strategien zur Deeskalation haben. Und was ein Techniker auch braucht, das hatte ich eingehend gesagt, ist Selbstkompetenz. Der Druck auf der Straße ist brutal. Und ich meine allein schon auf der Straße, wenn die durch die Republik brausen, von einem Termin zum nächsten, schlägst du beim Kunden auf. Du musst auch aufpassen, dass die Batterie nicht unters Minimum geht. Das heißt, so jemand braucht eine gute Selbststeuerung. Wo nehme ich mir Pausen? Ja. Also Fachkompetenz, Grundvoraussetzung, dann gehört die Methodenkompetenz, technische Tools einzusetzen, Sozialkompetenz und Selbstkompetenz steckt für mich immer mehr, weil gerade die Techniker sind eine extrem kritische Ressource. Das heißt, wenn die uns weiter verloren gehen, ich kenne genug Firmen, die könnten viel mehr Service leisten, aber die haben einfach die Menschen nicht mehr. Also da kommt dieser klassische Begriff des Fachkräftemangels.
Ja, das haben wir letztens auch besprochen, dass es teilweise Servicetechniker gibt, die auch gar nicht die richtigen Kompetenzen haben. Das heißt, dann kann es am Ende so enden, dass der Servicetechniker mit einem passenden Ersatzteil zwar beim Kunden ist, aber nicht die Berechtigung dafür hat, zum Beispiel Angebote zu schreiben. Und dann muss er quasi nochmal unverrichteter Dinge abfahren und dann in 2 Wochen nochmal kommen. Das heißt, sowas gibt es auch. Und das ist ja dann auch eine gute Möglichkeit, da die Kompetenzen auch aufzubauen.
Richtig, und da gehört Digitalisierung dazu. Es gibt halt wunderbare Tools und Prozesse, aber auch da muss ich die Mitarbeiter ranführen. Also ich hatte kürzlich einen Workshop und wir haben eine Liste aufgestellt und haben gesagt, welche IT-Tools gibt es eigentlich und mal abgefragt, wie fit sind die Leute. Und in keinem Tool war die Summe des Teams bei über 50%. Und dann haben sie gesagt, ja, was machen wir denn? Und haben gesagt, ja, jetzt sucht euch den, der am fittesten ist und macht eine Frühstücksschulung. Das heißt, einfach mal die nächsten 3 Wochen überlegen, welche 3 Themen sind relevant und die packt er morgens in eine gemeinsame Schulung rein. Chef zahlt die Brezeln und irgendeiner stiftet einen Kaffee und schon funktioniert die Weiterbildung. Und ich habe einen Leuchtturm im Team, der dann auch, wenn Fragen aufkommt, die anderen nochmal an die Hand nimmt. Also manchmal muss man es auch einfach gestalten, aber man muss es erst mal erkennen.
Kennst du denn noch mehr so kreative Schulungskonzepte in Richtung Frühstücksschulung zum Beispiel?
Also ich selber schule ja gar nicht so viel, sondern ich bin eher so Begleiter, wenn es darum geht, das zu klären. Aber ich sehe, was im Markt gerade los ist oder auch was Kunden sich ausdenken. Also ich habe eine Firma gesehen, die haben sich so Sicherheitsvideos programmieren lassen im Ausland auf Englisch und haben dann am Schluss dieser Einheiten einfach Wer wird Millionär-Quiz eingebaut. Weil eins ist völlig klar, das Lernen muss Spaß machen. Und die haben festgestellt, dieses Tool wird seit dieses Quiz am Ende kommt, viel intensiver genutzt. Also manche sagen natürlich, ja, jetzt wird rumgedaddelt. Aber Lernen sollte auch Spaß machen. Ich weiß vom Baumsägen, wie heißen sie? Also die Sägen produzieren, die haben einen Simulator, haben die gemacht. Und da drin gibt es halt Gamification. Und seit die das haben, ist die Akzeptanz, dass die Kunden und auch Vertreter sich mit dem Produkt auseinandersetzen, viel höher. Also die sehen, wie oft die Leute da reingehen und aktiv das nutzen. Also ein großes Schlagwort ist halt Gamification. Und das aber in einem Lernkontext. Und das ist egal, wie du das machst, ob du es in der Firma machst, also einfach Schaffung von kreativen Rahmenbedingungen, auch da halt wieder Digitalisierung. Aber es fällt alles nicht vom Himmel. Das kostet auch manchmal richtig Geld. Also auch wenn man heute Online-Trainings macht, ich habe eine Firma, die haben eine komplette Medienhalle aufgebaut. Das heißt, die haben neue Licht, neuen Boden, die haben zum technischen Trainer dazu im Prinzip einen Medienspezialisten dazugepackt, der guckt, dass Licht und Ton passt. Also irre, 2 Leute, die das machen. Vorteil ist, die holen die Welt in diesen Schulungsraum und machen wirklich tolle interaktive Trainings, sparen Reisekosten. Aber nicht unterschätzen, die Vorbereitung und die Rahmenbedingungen sind manchmal schon echt auch dann teuer. Aber Kreativität ist gefragt.
Weiterbildung im Service war ja eigentlich auch schon immer wichtig und auch, dass man auf dem richtigen Stand ist, aber es wird ja auch in der derzeitigen Situation immer wichtiger. Lass uns doch mal kurz darüber sprechen, warum man hier wirklich sinnvoll mehr investieren sollte.
Also der Hauptpunkt wäre für mich erstmal den Kunden zufriedenzustellen. Also ich meine, gerade im Maschinenbau ist es so, der Wettbewerb schläft nicht. Das Differenzierungsmerkmal Nummer 1 wird immer mehr guter Service. Das heißt, ich verkaufe einem Kunden eine Maschine und dann ist die Frage, wie glücklich ist er mit meiner Maschine? Und die Glücklichmacher Nummer eins sind im Regelfall die Servicemenschen, die an der Hotline, im Ersatzteilservice, im Field-Service hier helfen, dass der Kunde mit dem Produkt heute, morgen gut produzieren kann. Leider merkt man das manchmal gar nicht, was da nicht gut läuft oder wie viel Energie verballert wird. Ich nenne das Blindleistung im Service. Die sind sehr engagiert. Also es ist das Glück, dass es noch ganz viele Menschen im Service gibt, die sehr engagiert sind, manchmal über die Maßen und diese Löcher stopfen, wo es an Wissen fehlt, an Schulung fehlt, aber mit dem Kunden die Probleme lösen. Leider mit unnötiger Blindleistung. Das kann man reduzieren, indem man clevere Kennzahlen aufbaut. Also eine Kennzahl wäre, wie oft fährt ein Techniker raus zum Kunden, bevor ein Problem gelöst ist. Also das ist diese First-Time-Fix. Oder Anrufquoten an der Hotline, dann eine Kategorisierung von Fragen von Kunden, also leichte Fragen, schwierige Fragen, wie oft muss ich in Second-Level rübergehen, wie viele Rücklaufquoten habe ich. Also da gibt es gewisse Kennzahlen, die mir helfen, Transparenz reinzubekommen, um festzustellen, performt mein Team gut oder kämpft sich's durch den Alltag. Und immer wichtig, es geht nicht darum, ob die eine schlechte Arbeit machen, sondern wie fit sind die gemacht, damit die die Arbeit machen können und die Kunden schnell zur Lösung führen und binden. Also für mich wäre auch eine Frage, Kundenbindung zu messen, Kundenzufriedenheit, Wiederkaufsraten in der Form, damit das transparent wird. Der Hebel ist groß, also es ist die eine Richtung, Richtung Kunde. Und der andere Hebel ist natürlich, ich erlebe gerade, dass viele Mitarbeitende sich überlegen, woanders hinzugehen, weil sie sagen, in dem Job hier, ich bin freitags so kaputt, das mache ich nicht noch eine Woche. Also ich hatte jetzt ein Team, der war die Hälfte schon weg, ja, weil die Rahmenbedingungen wirklich einfach schwierig waren. Ein Faktor war 5 Jahre keine Aus- und Weiterbildung.
Es ist ja im Prinzip auch wichtig für das interne Wissensmanagement, auch gerade im Hinblick auf den demografischen Wandel, dass da auch man sich überlegt, wie man Fachwissen auch von älteren Mitarbeitern in der Firma halten kann, oder?
Also mir wäre Angst und Bange, wenn ich gerade aktuell Serviceleiter von manchen Teams wäre, wo ich weiß, die nächsten 5 Jahre verliere ich die Hälfte der Leute, weil ganz viel Wissen befindet sich klassisch zwischen den Ohren. Das heißt, ich habe tolle Leute und die Hotline ist manchmal nicht die Hotline in der Firma, sondern ja, da ruft halt wieder der Karl-Heinz ist seit 40 Jahren dabei, der kennt jede Maschine, jedes Produkt. Und was macht einer, der draußen ist? Ja, der ruft den Karl-Heinz an, du sag mal, ich bin gerade an der Maschine dran. Wo muss ich denn da drücken und drehen? Ja, dann vermittelt der Karl-Heinz das auf Zuruf. Eigentlich sind sie gerade beide bei einem anderen Kundeneinsatz. Also ich wäre als Kunde, wäre da gar nicht begeistert, wenn ich gerade merke, da telefonieren zwei hin und her, das müssten sie eigentlich wissen. Das heißt, ich mache meine originäre Arbeit nicht. Dann kann es sein, dass der Karl-Heinz manchmal gar nicht recht hat. Und eine Information weitergibt, die nicht stimmt, das erkennt aber keiner. Also viel schöner wäre es, ich habe erstens mal eine gute Wissensdatensbank, wo diese Frequent Asked Questions drin sind, die Richtung Kunde, aber auch Richtung Techniker. Und das machen gerade viele Firmen, die bauen Lernnuggets auf. Die kann ich nutzen, wenn ein Servicefall kommt. Die kann ich aber auch bei der Einarbeitung von neuen Mitarbeitenden nutzen. Heißt aber halt, die kleine Extrameile, in dem Fall, wo ich einen Servicefall habe, muss ich mich hinterher hinsetzen und überlegen, wie dokumentiere ich das, verschlagworte ich das Thema und wie schaffe ich es, dass dann wiedergefunden wird. Das Wiederfinden ist heute eigentlich relativ einfach. Da ist bei vielen Firmen, die das jetzt angehen, die KI hilfreich, die dann einfach Systeme durchsucht und sagt, wo habe ich schon mal zum Begriff was gefunden und zack, präsentieren die dir im Chat und sagen, die und die Informationen habe ich, sind die hilfreich.
Ist es dann das ein und dasselbe, also dieses Wissensmanagement und die Weiterbildungsmaßnahmen, oder sind die Weiterbildungsmaßnahmen dann quasi nur ein Teil des Bereichs des Wissensmanagements?
Gute Frage. Muss ich kurz drüber nachdenken. Also ich brauche natürlich ja irgendwo eine Wissensbasis, um jemand was zu vermitteln. Die Frage ist, wie viel vermittle ich auch heute? Also es gibt Maschinen, da kommt zweimal im Jahr ein Einsatz. Schule ich dann jeden Servicemitarbeiter auf diese Maschine komplett oder schule ich in der Zukunft Basics, also irgendwie wie so ein Sockel, wo ich weiß, das ist der gute Mechatroniker mit ein bisschen Verfahrenstechnik drumherum. Und wenn ich dann an der Maschine ein Thema habe, dann stelle ich clever Wissen bereit über ein Lernvideo oder natürlich heute auch Remote Support von Spezialisten aus dem Büro raus. Also auch da muss ich wieder gut überlegen, wie viel Fachwissen muss ich vermitteln? Ja, weil ich kann nicht auf Konserve jemanden schulen. Das heißt, auch das ist ein Problem. Heute Schulung. 6 Monate kein Einsatz an der Maschine, definitiv hat er im Frühjahr keine Ahnung mehr. Es klingt böse, aber es wird schwierig, dass er dann vor der Maschine geht und sofort das Wissen abrufen kann. Also ich muss kreativ Wissen dokumentieren und das kreativ ins Training einfließen lassen. Also wer braucht an welcher Stelle welches Wissen, in welcher Form? Also auch das Thema heute Manuals. Wer schreibt noch Manuals für Kunden, wo man weiß, die würden eh nicht gelesen? Also wie schaffe ich Kunden, Mitarbeitenden an den verschiedenen Stellen mit Wissen fit zu machen?
Ja, das kann ja manchmal auch daran liegen, dass manche Methoden der Wissensvermittlung vielleicht auch tatsächlich nicht ganz so zielführend sind und dass man da an mancher Stelle einfach tatsächlich auch nochmal drüber nachdenken muss.
Das ist ja heute eine ganze Wissenschaft. Also es gibt in der TU Darmstadt einen Professor, der beschäftigt sich mit der Wissensdidaktik quasi. Wie vermittle ich an die entsprechenden Stellen, gerade auch im technischen Umfeld, Wissen? Und fortgeschrittene Firmen haben da eigene Akademien, wo es dann auch zertifizierte Trainer gibt, die sich überlegen, wie schaffe ich Blended Trainingskonzepte, also Blended heißt verschiedene Formate, die ich da einsetze, vom Präsenztraining bis zum Selbstlern-Online-Element, um hier an die entsprechenden Stellen Wissen zu transportieren. Aber das ist eben etwas, da brauche ich Leute, die wirklich wissen, Zielgruppe, welches Wissen will ich vermitteln und welche Methodiken gibt es. Ich würde da manchmal auch empfehlen, vielleicht auch externe Partner zu nutzen, die da manchmal einfach auch ein bisschen kreativer sind. Weil in den Firmen gibt es gerade aus meiner Sicht einen relativ großen Kampf zwischen, ja, das klassische Klassenzimmertraining ist halt das Beste und diese digitalen, hippen Medien und so weiter, die versteht ja keiner. Also ich würde ein bisschen ausprobieren und ich war auch sehr skeptisch bezüglich digitalen Formaten, aber ich stelle fest, je nachdem ist es die beste Methode, jemanden anzufixen, jemanden auch neugierig zu machen und ihn auch dann zu sagen, und dann gibt es nachgefüttert etwas. Also die Chancen auszulassen, die heute Digitalisierung zu bietet, wäre fahrlässig.
Ja, mit dieser Argumentation rennst du natürlich bei uns in der Service-Lobby mit unserem Online-Schulungsprogramm, unserer Academy, offene Türen ein. Wie ist es denn jetzt aber, wenn ich ein Unternehmen bin, das halt in dem Bereich jetzt irgendwie mehr machen möchte? Wo fange ich da an?
Ja, erstmal das Team aus dem Loch rauszuholen, warum wir jetzt was machen. Also ich hatte einen Klärungsworkshop und dann haben die Mitarbeiter, meinten dann und so weiter, jetzt muss ich aufpassen, wie ich es hier konform immer Podcast sage. Also ich sage es einfach direkt, ich sage, jetzt habt ihr uns 5 Jahre nicht angeguckt, was wir tun und jetzt kommt er plötzlich mit der schönen Aus- und Weiterbildung. Wir fühlen uns verarscht. Ja, das ist nicht glaubwürdig. Also ich muss auch echt eine Glaubwürdigkeit herbringen, dass die Leute merken, warum jetzt? Ja, und um was geht's, das große Ganze? Als die dann gemerkt haben, die meinen das ernst, weil da war eben auch die Stimmung im Team extrem schlecht, wurden die plötzlich am gesagt, ja, wir brauchen das, das und das. Also meistens wissen die Leute ja, die da die tägliche Arbeit machen, mit am besten, was ihnen eigentlich fehlt. Also das Warum klären, warum machen wir das? Die Leute ins Boot bekommen, Prioritäten festlegen, kleine Schritte. Also auch anfangen da erstmal im Rahmen dessen, was möglich ist neben dem Tagesgeschäft. Weil auch da, also diese Teams sind meistens eben im Rücken an der Wand. Also jeder Trainingstag ist brutal. Also bei denen hat es damit geendet, dass die dann Samstagstrainings gemacht haben, weil die unterm Tagesgeschäft in der Woche das nicht hinbekommen haben und am Schluss die Mitarbeitenden gesagt haben, okay, das ist uns persönlich wichtig, wir kommen jetzt auch mal Samstag rein. Also warum? Bedarf klären, Prioritäten festlegen, kreativ mit dem Team Rahmen schaffen, damit man das Lernumfeld hat.
Das heißt, die Kommunikation ist auch wichtig und wahrscheinlich auch, dass man eine Kultur des kontinuierlichen Lernens entwickelt und praktisch klar macht, dass es nicht nur jetzt ab und zu mal wieder so eine Veranstaltung ist, sondern dass es irgendwie ein dauerhaftes Konzept ist.
Also das hat ganz viel mit Glaubwürdigkeit zu tun und das ist halt immer wieder eine Frage der Kommunikation. Also ich musste schmunzeln in der Vergangenheit, da war immer kurz 4 Wochen vor Weihnachten ein Anruf von einer Firma, die gesagt haben, ah, jetzt haben wir wieder Servicetagung, könntet ihr mal einen Tag einen Trainer schicken? Ihr wisst ja schon irgendwo, was heute so im Training interessant ist. Also mir ist eigentlich egal, was er macht, schickt einen Trainer, das kommt bei den Leuten immer gut an. Du hörst schon an meiner Stimme, ach, das ist einfach, da gehe ich lieber mit der Mannschaft gut essen, wie dann einen Trainer zu verheizen, der dann vor einer Gruppe steht, die sagt, was bringt er uns jetzt dieses Jahr wieder? Also Nachhaltig mit den Leuten reden, dranbleiben und das Zusammenspiel, was ich vorher genannt habe, Personalentwicklung, wenn es eine Aus- und Weiterbildungsgruppe gibt in der Firma mit dem Fachbereich, das wäre so mein Wunschkonzert, die sich immer wieder hinsetzen und überlegen, welche Teams brauchen welche Kompetenzen.
Ist da immer der Serviceleiter oder der Service Manager dafür verantwortlich, das anzustoßen, oder kann man da auch dann die Verantwortung und die Kompetenzen gezielt übertragen, dass es jemand Festes gibt, der sich darum kümmert?
Also ganz ehrlich, wichtig ist, dass es jemand tut. Wenn ich Serviceverantwortlicher wäre, würde ich mein letztes Hemd geben, dass ich gucke, dass meine Teams fit sind. Ja, weil sonst habe ich unzufriedene Kunden, keine Serviceverkäufe und die Leute laufen mir davon. Schön wäre es aus meiner Sicht, weil der hat so einen Strauß an Themen, wenn es eigentlich eher in der Personalentwicklung integriert wäre. Das wäre so meins. Aber am Schluss müssen sich die Beteiligten gucken, welche Fähigkeiten, welche Ressourcen gibt es wo in der Firma und dann halt einen Plan machen. Also eine klare Antwort, wo es hingehört, gibt es für mich nicht. Es muss getan werden und es ist eine Frage des internen Zusammenspiels.
Was gibt es denn da schon für Best Practices, die du mal erlebt hast in deiner Karriere von Unternehmen, also musst ja nicht den Namen nennen, aber von einem Unternehmen, das da schon hervorragend vorgegangen ist und wo man sich vielleicht was abschauen könnte, was dich vielleicht auch beeindruckt hat?
Also das eine ist die Firma, wo ich vorher genannt habe, mit den 16 Rollen, die wirklich eine Top-Akademie haben, die auch wirklich Leute haben, die immer so ganz genau wissen, was gerade so das modernste Setup ist, um Wissen zu vermitteln. Also das war maßstäblich für mich. Man muss aber auch zugeben, die haben 1500 Mitarbeiter im Service. Also das ist einfach eine Dimension. Da brauche ich mit dem kleinen Mittelstand nicht kommen. Ähnlich kenne ich auch ein anderes großes Unternehmen, was eine eigene Academy hat, die eine Lernplattform hat mit Lernzeit. Also da kriegen die Mitarbeitenden bekommen eine Lernzeit bereitgestellt mit unterschiedlichstem Online-Content. Also auch extrem kreativ und sogar Beratern an der Seite. Aber es gibt auch durchaus kleine Mittelständler, die eben da getrieben auch vom Geschäftsführer dann hingucken und sagen, wie schaffen wir im Unternehmen auch bereichsübergreifend Lerneinheiten und packen da einen kleinen Aus- und Weiterbildungskatalog mit eigenen Schulungspaketen. Also die haben einfach wie einen kleinen Schulungsbrief, der kommt am Jahresanfang raus und da sind dann interne und externe Angebote drin und da wird halt Zeit und Geld bereitgestellt. Also die größeren Firmen haben meistens einfach übergreifend größere Ressourcen und mehr Möglichkeiten. Bei den kleinen hängt es dran, wie viel Kreativität und Bereitschaft ist da, das zu tun. Die das aber auch tun, die haben oft eine extrem starke Servicemannschaft. Da stimmt die Stimmung, da stimmt die Kompetenz, da ist die Kundenzufriedenheit da. Also das zahlt sich dann wieder aus. War letzte Woche bei so einer Firma. Was die mit Service erreichen, ist unfassbar, obwohl die da nur 25 Leute sitzen haben.
Das heißt, wenn ich jetzt mal zusammenfasse, dann haben wir darüber gesprochen, dass es am Anfang wichtig ist, die Bedarfe zu erklären. Das heißt, ich muss erstmal feststellen, was brauche ich, was hat meine Abteilung für Kompetenzen, welche Kompetenzen brauchen wir. Das heißt, das ist das Erste, wo man nachdenken muss. Und dann hast du auch gesagt, vielleicht darüber nachdenken, dass man kommuniziert, warum und zu welchem Zweck. Nicht, dass jemand denkt, es wäre jetzt eine Strafe oder er muss nachsitzen. Dann ist ja der nächste Punkt, das festzulegen, was vermittelt werden soll. Und dann auch, wie, da hatten wir das angesprochen mit der Frühstücksschulung oder Ansätzen aus dem Gamification-Bereich, wie wer wird Millionär. Das heißt, man kann hier auch kreativ werden. Und dann die Evaluation. Das heißt, wir müssen auch nachfassen und uns fragen, wie stelle ich fest, dass meine Schulungen tatsächlich was bringen und nicht einfach nur alle glücklich sind, weil sie jetzt gut gegessen haben auf der Tagung. Was wären da so für dich noch so der wichtigste Punkt, was so unterm Strich das ist? Wenn du den Kunden jetzt nur eine Sache nahebringen könntest, was wäre das, wo du drauf abzielen würdest?
Die Kernfrage ist für mich, Schulung, Weiterbildung ist eine Intervention. Also das ist nicht nur eine Maßnahme, sondern die soll eine Veränderung bringen. Also wir reden meistens über eine Veränderung. Und wie gestalte ich dich? Also wie schon mehrfach gesprochen, im Vorfeld das Warum klären und dann klären auch, wie schaffe ich im Nachgang, hat sich was verändert? Also wie messe ich Transfer oder wie erfasse ich Transfer? Also warum machen wir das? Und da ist die Abteilungen sind gerade sehr überhitzt. Ich würde mir auch gut überlegen, gerade generell, was packe ich jetzt gerade an und was stelle ich vielleicht auch zurück und kommuniziere das auch den Beteiligten. Also warum jetzt und was können wir tun, Und wie messen wir? Also das Wichtigste wäre mir eigentlich, auf das Ergebnis zu gucken. Also immer, wenn ich vorne was kreiere, eher nach hinten zu gucken. Also meine Lieblingsfrage als Berater ist eigentlich, was hat sich verändert, wenn wir mit dem durch sind?
Gut, dann nehmen wir das so aus dem Gespräch mit. Dann würde ich mich bei dir bedanken, Peter, und wir hören voneinander.
Vielen Dank für die Gelegenheit und bis bald.
Das war Service Insights, der Podcast der Service Lobby. Folgen Sie uns auf LinkedIn und besuchen Sie unsere Website. Wir informieren, beraten und schulen zu allen Themen im Service Management.